RBB 24 Inforadio. Das Forum.
In 3 Wochen ist Bundestagswahl. Das ist schon ganz bald die vorgezogene nach dem Ampelaus. Der Wahlkampf läuft heftig, gerade in diesen Tagen. Die Positionen werden immer schärfer. Die Themen spiegeln aber auch wieder, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Wenn man den Umfragen von Meinungsforschungsinstituten glauben darf, ist das wichtigste Thema gerade Migration, Migrationspolitik. Nach den Anschlägen begangen, auch durch Migranten, wird mit neuer Schärfe geführt. Wirtschaftspolitik ist das zweite große Thema, was viele Menschen umtreibt. Wer hat das bessere Konzept, um die Konjunktur in Schwung zu bringen, die Preise im Griff zu behalten, Arbeitsplätze zu sichern? Verteidigungspolitik, wie viel Geld stecken wir in unsere Rüstung, in die Ukraine? Das sind die 3 großen Themen. Es gibt noch viele mehr in diesem Wahlkampf, aber die dominieren den Wahlkampf. Und wie geht es uns dann vor der Wahl? Wohin steuern unsere Politiker? Heute treten wir mal einen Schritt zurück und lassen unsere europäischen Nachbarn uns mal bewerten und sagen, wie sie darauf schauen. Herzlich willkommen zum RBB 24 Inforadio Forum aus der Europäischen Akademie Berlin, unserem Partner bei dieser Diskussion mit Deutschland-Korrespondenten aus 4 europäischen Ländern. Aus Österreich Birgit Baumann, Korrespondentin der Tageszeitung Der Standard.
Hallo und vielen Dank.
Aus Polen Thomas Schleimann, Korrespondent von TV Polsat. Aus Frankreich Pascal Thibault, Korrespondent von Radio France International, und aus Finnland Anna Saraste vom finnischen Fernsehen MTV3. Mein Name ist Sandra Schwarte, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja, dann schauen wir mal mit langjährigen Korrespondenten, die der deutschen Sprache sehr mächtig sind, wie man hört darauf. Langjährig heißt aber auch, es ermöglicht ihnen, Entwicklungen zu beobachten, auch aus der Distanz, und mal zu beobachten, welche Veränderungen es auch in den vergangenen Jahren hier in Deutschland gegeben hat. Deutschland vor der Wahl. Wie würden Sie sagen, geht es der deutschen Seele gerade, Pascal Thibault?
Ich glaube, wir haben es zurzeit mit einem Land zu tun, das sehr verunsichert ist. Es gibt viele Sorgen, viele Unbekannten, was die Zukunft angeht. Sie haben das Thema Migration, das mittlerweile den Wahlkampf dominiert und das auch ein Zeichen von diesen Ängsten oder Sorgen ist, die es in der Bevölkerung gibt. Es geht auch um das Wirtschaftsmodell Deutschlands, das jetzt in Frage ist. Der Ausdruck aus der Schröder-Ära, der kranke Mann Europas, taucht wieder auf. Und bekanntlich, wenn Deutschland krank ist, dann husten auch manche Nachbarn, angefangen mit dem wichtigsten Partner Frankreich. Und wir machen uns auch Sorgen. Obwohl es bei uns auch nicht sehr rosig aussieht.
Da kommen wir noch gleich. Rosig sieht es auch nicht in Österreich aus, zumindest ja, mit Blick auf die Wirtschaft und mit der schwierigen Regierungsbildung gerade. Aber wie schaut man da jetzt gerade auf die Lage in Deutschland, Birgit Baumann?
Ja, jetzt hat mir Pascal sozusagen schon das Stichwort weggenommen, wenn Deutschland hustet. Das gilt genauso für Österreich. Und ja, also bei uns in Österreich sind es vor allem 2 Dinge, die interessieren. Erstens, wann kommt dieses Land wirtschaftlich wieder in die Höhe? Also Österreich hängt sehr, sehr eng an Deutschland. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind enorm eng und das ist natürlich was, was alle interessiert. Und das Zweite ist, dass man sich schon fragt, wird Deutschland den österreichischen Weg gehen politisch? Wird es so weit kommen, wie es jetzt in Österreich gekommen ist? Ich glaube, alle im Raum wissen, wovon wir sprechen. Es gibt jetzt Verhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP. Und da fragt man sich halt, ist das jetzt nur in Österreich so oder werden die Deutschen nachziehen?
Was an diesen Themen kennen Sie denn aus Ihren Ländern? Was erstaunt Sie? Läuft alle so bei Ihnen ganz anders vielleicht, Thomas Schleimann, in Polen?
Also auf jeden Fall, das Thema Migration ist ganz wichtig für Polen. Und wir werden wissen, was nächsten Wochen passiert zum Thema Migration, ob tatsächlich die Grenzen werden so quasi dicht gemacht für lange Zeit, was betrifft auch Polen, weil dieses Binnenmarkt einfach funktioniert jetzt komplett anders, wenn die LKWs stehen im Riesenstau, wenn die Leute zur Arbeit nicht kommen können. Und da ist ein Eindruck, dass Deutschland hat Alleinweg hier gemacht und nicht erstes Mal in diesem Thema Migration, weil 2015, das war genauso, das ist der Eindruck. Auf jeden Fall, wenn ich mir angucke, Deutschland vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, wo einfach für viele Polen die deutsche Wirtschaft und das, was alles in Deutschland passiert, als Vorbild genommen wurde, dass jetzt funktioniert das ganz anders. Viele Leute fragen mich, was ist los in Deutschland? Und ich glaube, den Deutschen ist einfach Zug abgefahren im Thema Wirtschaft, Digitalisierung, Bürokratie und Migration.
Ernüchternde Fakten. Wie sieht man das in Finnland, wenn man auf Deutschland guckt, Anna Saraste?
Naja, also ich glaube, die Finnen sehen schon, dass Deutschland eben diesen Moment erreicht hat, wo man sich ein wenig neu erfinden muss. Man hat halt ein Land aufgebaut, stark auf Industrie, auf schwerer Industrie, die Automobilindustrie und andere, wo man dann auch schon auch diesen Wandel versucht. Man versucht das mit dem grünen Stahl und guckt Richtung Wasserstoff. Der Chefökonom der Ing Diba-Bank, mit dem ich vor ein paar Wochen gesprochen habe, Carsten Bezeski, nannte es den Nokia-Moment Deutschlands. Also Finnland hatte eben auch diesen Moment, wo man ganz stark auf ein Unternehmen auch die Wirtschaft basiert hat, wo man viel Entwicklung, Jobs hatte und wo dann einfach man nicht eben diesen Zug geschafft hat im Übergang zu Smartphones. Und danach kam aber eine andere Ära. Und Deutschland hat vielleicht eben auch jetzt gerade diesen Punkt erreicht. Man versucht es noch mit Ideen für Wirtschaftshilfen, für die Industrie, für die Automobilindustrie. Aber es gibt wenig Ideen, wie könnte die Wirtschaft von der Zukunft hier aussehen? Mhm. Und bei dem Thema dann Migration, zu dem, was jetzt die Kollegen hier angerissen haben, schaut man natürlich auch in unseren Ländern vielleicht etwas anders auf eben diese Diskussion rund um die Brandmauer. Wir haben halt auch in Finnland auch schon Erfahrungen damit gemacht, eine rechtspopulistische Partei sogar in der Regierung zu haben, auch aktuell in der Regierung zu haben. Und man ist auch diesen Weg gegangen, wo erst auch wir Medienvertreter überlegt haben, kann man sie einladen, kann man sie in den Diskussionen dabei haben. Und dann als nächstes auch eben die Politik einfach damit konfrontiert war, dass große Teile der Gesellschaft hinter so einer Partei stehen. Und es sind eben Demokratien und hier in Deutschland ist es aber das erste Mal.
Pascal Thibault, wie würden Sie sagen, geht es den Deutschen gerade? Also sind Sie ängstlicher geworden als vor 4 Jahren? Hat es da eine Entwicklung gegeben und deswegen vielleicht auch dem Populismus zugeneigter?
Ja, ich denke schon. Es gibt die Unsicherheiten, die wir schon erwähnt haben, über die Zukunft des deutschen Modells. Also was wollen wir, welche Wirtschaft wollen wir haben, mit welchen Wirtschaftszweigen stehen wir vor dem Ende der Automobilindustrie, wenn man das noch drastisch ausdrücken möchte. Die Leute, man sieht also auch, dass die Identitätsfragen auch wie in vielen Ländern Europa eine wichtige Rolle spielen. Das ist auch natürlich eine Erklärung, eine der Erklärungen für den Erfolg der AfD und den Rechtspopulisten allgemein in Europa. Und man merkt auch, dass die CDU, was dieses Thema angeht, nicht mehr furchtbar viel zu tun hat mit der Merkel-CDU. Also die Ängste sind schon vorhanden. Man macht sich viele Gedanken über die Zukunft, was die Deutschen gerne machen allgemein, aber vielleicht noch verstärkt in diesen düsteren Zeiten. Mhm.
Reden wir über Migration, das bestimmende Thema derzeit. Pascal Thibault, Abschiebungen noch an der Grenze, diese Idee, das ist ja auch in Frankreich nicht neu, dass darüber immer wieder diskutiert wird. Auch die neue Regierung will ja schärfere Einwanderungsgesetze in Frankreich haben. Die Rechte in Frankreich besteht sowieso darauf. Was unterscheidet die französische Diskussion von der deutschen Diskussion?
Also man hat den Eindruck, dass was die Position, was die Vorschläge angeht, dass Deutschland wahrscheinlich französischer wird, weil Frankreich seit länger eine sehr harte Migrationspolitik führt und Macron ist auch ein Beispiel dafür. Ja, man sieht, was sich da abspielt zwischen Frankreich und Großbritannien oder wenn Migranten, die durch Italien kommen, versuchen nach Frankreich zu kommen. Das ist nicht ohne, was sich da abspielt. Man merkt also diese härtere Gangart kommt auf Deutschland zu und wir haben natürlich eine längere Erfahrung, was die Rechtsextremen angeht. Manchmal staune ich oder stelle ich fest, dass manche Debatten, die hier geführt wurden, also mich daran erinnern, an welche, die es vor 20, 30 Jahren in Frankreich geht. Und man merkt, dass diese Partei, das Rassemblement National, einfach in vielen Themen, aber angefangen mit Migration und Sicherheit, den Ton angibt und dass die ganze Politik und die anderen Parteien sich nach ihr richten.
Also Deutschland quasi fast hinterher.
Darf ich kurz was einwerfen zum Thema Angst, das Sie angesprochen haben? Ja. Ich spüre eigentlich nicht so sehr Angst, sondern sehr viel Frust. Angela Merkel war so lange im Kanzleramt, 16 Jahre, und man kann zu ihr stehen, wie man will. Natürlich herrschte am Ende, war klar, sie geht freiwillig, und jetzt muss mal was Neues kommen, nämlich was wirklich Neues. Nicht nur irgendein neuer Kanzler, Kanzlerin, gut, Baerbock ist es dann ja nicht geworden. Und dann kam diese Ampel. Und es fing ja sehr hoffnungsfroh an. Wir erinnern uns alle an dieses Selfie, wo sie da zu viert in die Kamera strahlten und sagten, wir sind die Fortschrittskoalition. Und dann, um es etwas salopp zu formulieren, ging das also so dermaßen in die Hose. Ja? Und ich spüre einfach sehr viel Frust, dass das nichts geworden ist. Und das ist fast noch stärker als die Angst.
Frustration und dann aber auch jetzt in Reaktion auf schlimme Ereignisse hierzulande, eine Migrationspolitik, die mit einer Schärfe geführt wird und auch von den meisten eingefordert wird, von den meisten Deutschen in Umfragen. Wir müssen da härter und schärfer sein. In Österreich hat ja schon relativ entsetzt reagiert, als Nancy Faeser, die Innenministerin, vor vielen Monaten schon schärfere Grenzkontrollen angekündigt hat. Wie blickt man jetzt auf diese neue Debatte, auf diese nochmal Verschärfung-Debatte entgegen europäischen Dublin-Regeln, schärferes Recht durchzusetzen?
Also ich weiß nicht, ob der Name geläufig ist. Alexander Schallenberg ist im Moment unser Interimskanzler, weil wir ja da, naja, Sie wissen Bescheid, Herr Nehammer ist weg. Er ist auch Außenminister und er ist wirklich ein sehr großer Diplomat und eigentlich immer sehr vorsichtig in seiner Wortwahl. Aber jetzt in Brüssel beim Außenministertreffen hat er schon eine Botschaft an Merz gehabt und hat gesagt, also wenn jeder jetzt die Zugbrücke hochzieht, dann werden wir alle ärmer und nicht reicher und man möge sich doch bitte schon an die europäischen Regeln halten. Das ist insofern auch bemerkenswert, dass die zwei sind aus der gleichen Parteienfamilie. Also man sieht das schon mit Sorge und diese Ideen, die Merz da einbringt, hat er ja im Herbst schon einmal auf den Tisch gelegt und damals haben die Österreicher ganz klar gesagt, also wenn da zurückgewiesen wird, na, dann machen wir das auch. Ne? Und dann kommt so eine Kaskade und es geht immer weiter und also mit europäischem Gedanken hat das irgendwie ja gar nichts mehr zu tun.
Nein, aber das ist jetzt die Meinung der Noch-Politik, sage ich mal, mit einem FPÖ-Kanzler wird es ja auch künftig dann vielleicht ganz anders aussehen. Was mich interessieren würde, ist, wie blicken dann die Österreicher auch auf diese Debatte dann hier, die hier geführt wird? Hat man da eine ähnliche Grundhaltung? Das muss jetzt alles schärfer werden?
Ja, das kommt drauf an, welcher Hälfte sie sozusagen angehören. Also Herbert Kickl, der wahrscheinlich künftige FPÖ und Kanzler Österreichs, also der erste aus der FPÖ, hat eine Aussendung gemacht und hat also Friedrich Merz zugejubelt und gesagt, ja, das ist toll, wenn das jetzt alles erfüllt wird. Wir fordern das seit Jahren und er fragte dann auch noch so ein bisschen sarkastisch, na, ist Merz jetzt ein Rechtsextremer oder wie? Das ist natürlich die eine Seite, aber die andere Seite, es ist wirklich spiegelgleich wie hier in Deutschland, ne, sagt man also, man muss sich das gut überlegen aus den verschiedensten Gründen. Erstens ist es mit EU-Recht gedeckt. Wollen wir das wirklich, dass jeder nur noch sagt, ja, ich als Erstes und es gibt keine Gemeinsamkeit mehr? Kommt halt darauf an, wo Sie hinschauen.
Anna Saraste?
Ja, aktuell scheint es ja sowieso relativ wenig Gegenwind aus Brüssel für diese Art von Verschärfungen zu geben. Viele wissen das wahrscheinlich nicht, aber Finnland hat ja auch im letzten Sommer ein Abschiebegesetz verabschiedet, laut dem man auch aktuell gar nicht in Finnland an der russischen Grenze, die ja auch 1300 Kilometer lang ist, keinen Asylantrag mehr stellen kann. Und das kam auch mit dem Segen von Ursula von der Leyen und von der Europäischen Kommission. Ich habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass Griechenland oder Italien oder Malta darauf mal reagiert und sagt, übrigens, ihr habt uns hier die ganzen Jahre gesagt, Dublin II gilt und überhaupt Asylrecht und so weiter. Aber was dann auch unter diesen hybriden Krieg von Russland sozusagen gelabelt wird, da scheint es auf jeden Fall okay zu sein und grundsätzlich scheint es ja auch wirklich zu bröckeln, das System.
Ja, die Dublin-Regeln, vielleicht Deutschland als letztes Land, was sich noch versucht einzuhalten. Thomas Leimann, Sie sagten vorhin schon, dass mit Argusaugen geguckt wird auf die deutsche Migrationspolitik in Erinnerung an 2015, dass da wieder ein Alleingang dann gemacht wird. Aber wie ist denn da die Haltung in Polen auch mit Blick auf die Deutschen? Ist die wirklich so anders, was die Abwehr an der Grenze und das Abschieben angeht? Polen ächzt ja auch unter viel Migration, auch hybrider Kriegsführung in Sachen Weißrussland und
Russland. Ja, Polen, muss man schon sagen, das ist ein bisschen andere Geschichte als zum Beispiel Frankreich oder Österreich. Bereich, wo die Migration schon seit langem stattfindet. Deutschland ist so ein bisschen so wie mit, kann man so vergleichen mit Ostdeutschland, ja, dass wir im Kommunismus fast keine Migranten hatten und quasi das war so eine homogene Gesellschaft. Aber mittlerweile muss man schon sagen, auch die Gesellschaft in Polen ist sehr gespalten zum Thema Migration. Mehrheit sagt, wir wollen einfach nicht diese Zustände haben wie in Deutschland. Man sieht auf den Straßen, dass wenn ich zum Beispiel manchmal mit meinen Zuschauern spreche oder die mir schreiben, die sehen schon, dass auf den Straßen in Deutschland passiert seit Jahren schon was anders als vor 15 Jahren. Aber muss man eine Sache sagen, dass nicht diese Leute, die nach Deutschland kommen, sind schuld, weil jeder von uns wird einfach besseres Leben suchen und das muss man schon im Kauf nehmen. Ich glaube, das Problem ist einfach das System, dass EU zum Beispiel mit diesem Kompromiss erst nächstes Jahr wird irgendwie arbeiten können. Von anderer Seite muss man schon sagen, dass in Deutschland die Kommunen, die Länder und die Behörden einfach seit Jahren komplett überfordert sind. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ich habe etwas erfahren, wo ich einfach, ich dachte, ich sehe falsch. Ein Freund von mir, der in Deutschland aus der Türkei als Wissenschaftler gekommen ist und arbeitet hier in Deutschland, er konnte keine blaue Karte kriegen. Also blaue Karte, das ist dieses Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte, weil in Lea in Berlin, also im Ausländerbehörde, gab es keine Termine und ganz offiziell auf der Internetseite stand, wenn Sie keinen Termin haben und Ihre Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist, wir werden Ihren Aufenthalt in Deutschland dulden unter dieser Bedingung, dass Sie Deutschland nicht verlassen. Mhm. Also das heißt, alle sind überfordert und Polen hat Angst, dass tatsächlich genauso in Polen passieren würde, obwohl ich glaube nicht, weil bei diesen 1 Million Ukrainer, die letzte 3 Jahren nach Polen gekommen sind, das sind 1 Million Leute. Mhm. Die Bürokratie in Polen hat einfach nicht geschafft, irgendwie seine Probleme zu entwickeln.
Ja. Ein mögliches Zusammengehen mit rechts hierzulande. Das wird jetzt ja gerade sehr rege diskutiert. Jetzt eröffnet diese Debatte eben dieses Fenster, dieses Zusammengehen der Parteien der bürgerlichen Mitte, so wurden sie mal genannt, eben mit der AfD, wenn nicht mit Regierungsoptionen, dann eben doch zumindest zum Beispiel in Abstimmung über schärfere Migrationsregeln. Die Brandmauer bröckelt, so ist gerade der Eindruck. Da blicken wir nach Österreich, Birgit Baumann. Diese Brandmauer existiert da ja gar nicht so. Seit vielen Jahren koalieren Parteien in der Mitte mit Rechtsaußen in Österreich. Wird da die deutsche Zurückhaltung bisher zumindest müde belächelt?
Naja, es ist, man ahnt eher, dass Österreich hier Vorreiter ist und dass es möglicherweise auch so weit kommen könnte. Ich meine, man muss schon sagen, AfD und FPÖ sind sich wirklich relativ ähnlich. Also Remigration, dieser Begriff ist da wie dort gang und gäbe. Also könnte jetzt viele Gemeinsamkeiten aufzählen, aber es gibt also einen entscheidenden Unterschied. Die FPÖ gibt schon sehr viel länger. Die ist Jahrzehnte alt, die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg kurz danach gegründet. Sie ist eigentlich ein fixer Bestandteil, mittlerweile muss man fast sagen, des Establishments, auch wenn Herbert Kickl also immer vermitteln möchte, ich bin jetzt hier und ich rette euch vor den Eliten und ich bin der Vertreter des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also es gab 5 FPÖ-Beteiligungen schon an Bundesregierungen, wobei es schon einen Schnitt gab, also 3 waren dann so die sogenannte Haider-FPÖ. Das kam dann erst ab dem Jahr 2000. Insofern ist das, was wir irgendwie gewohnt sind. Die FPÖ ist auch an 5 Landesregierungen beteiligt, also das sind mehr als die Hälfte, weil wir haben ja nur 9 Bundesländer. Dass jetzt ein Freiheitlicher zum ersten Mal Kanzler werden könnte oder kurz davor steht, das ist allerdings auch für Österreich neu. Diese Brandmauer, die es in Deutschland ja doch gibt, wobei man ja nicht weiß, wie lange sie noch steht, das ist was wir überhaupt nicht kennen. Und das schauen wir natürlich schon mit Interesse an.
Stimmt, obwohl es ja auch große Proteste jetzt gegeben hat gegen eine mögliche Kanzler Kickl.
Ja, die hat es gegeben. Die hat es auch, also die haben ihre Tradition auch in den 2000er Jahren hat es begonnen. Da waren auch sehr viele Demos gegen. Damals war es ja noch schwarz-blau, weil der Kanzler war Wolfgang Schüssel, also von der CDU. Ich muss aber schon sagen, als im Vorjahr, also jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, diese Geschichte mit der Remigration und mit diesem Treffen in dieser Villa das große Thema war, da hat es ja in Deutschland ganz viele Demonstrationen gegeben, wirklich auch in Städten, wo man sich das gar nicht vorstellen hätte können, also nicht nur in den klassischen großen Städten. Und in Österreich war der Protest da schon sehr überschaubar.
Wie ist das in Finnland? Da ist ja auch da sind die Finnen, eine rechtspopulistische Partei, ebenfalls in der Regierung seit, ich glaube, 2023, korrigieren Sie mich.
Ja,
ist da Gegenwehr in der Bevölkerung oder Zustimmung, dass es okay ist, dass eine rechtspopulistische Partei mit in der Regierung ist?
Naja, also ich glaube, was passiert ist, dass die Gesellschaft immer weiter dann gespalten ist. Es gibt natürlich eine Mehrheit, die auch eher rechts und konservativ oder also in die Ecke sozusagen dann auch gehört. Und dann gibt es eben aber auch eine dann doch relativ urbane, hochgebildete Schicht, die dann auch ganz anders denkt und eben auch eben dieses Gegengewicht dann liefert. Und bei uns in Finnland sieht es dann so aus, dass dann alle 4 Jahre eben das in die eine Richtung schwankt und die nächsten 4 Jahre in die andere. Also Sie erinnern sich vielleicht noch an die Regierung davor, wurde von Sanna Marin, einer Sozialdemokratin, geleitet. Und die war halt sehr links gerichtet und dann kam halt eben dieser Umschwung. Und man geht, glaube ich, deshalb auch gelassener damit um, weil man eben denkt, naja, das korrigiert sich dann immer wieder so an der Spitze. Aber was mir dann doch immer wieder jetzt hier auffällt, auch in dieser Diskussion rund um die Brandmauer, ist, dass für mich als ausländische Journalistin, die auch versucht, dieses Land für mein Publikum abzubilden, schon auch dazugehört, auch diese Partei AfD und dessen Wählerinnen kennenzulernen und denen zu begegnen. Und jetzt auch zu den Ostwahlen im letzten Jahr war ich in Görlitz unterwegs auf einer AfD-Veranstaltung mit Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und man trifft sich da dann mit anderen ausländischen Journalisten und wir wundern uns, wo sind denn die ganzen deutschen Medien? Und natürlich haben auch viele Medienvertreter schlechte Erfahrungen mit diesen Protesten gemacht, also auch in Chemnitz 2018 oder so, also wo es dann wirklich auch gewalttätig wurde und wo man schon fürchten musste, seinen Beruf auszuüben. Aber so grundsätzlich habe ich oft das Gefühl, dass man sich irgendwie sehr dagegen wehrt, auch wirklich mit diesen Wählern zum Beispiel in Kontakt zu kommen.
Von Seiten der Medien.
Ja? Von Seiten der Medien, richtig, Entschuldigung.
Und, obwohl wir aus ausländischen Medien haben wir mehr Chancen, noch mit AfD-Wähler oder Anhänger reden.
Ja.
Im Gegenzug zu deutschen Kollegen, die werden sofort abgelehnt.
Solange man nicht für Staatsmedien arbeitet. Die Frage kommt sehr häufig vor.
Ganz interessant ist natürlich jetzt mit AfD der nächste Punkt, dass tatsächlich AfD ist unglaublich, ich glaube, froh und happy, dass in diesem Wahlkampf mischt sich jetzt der Elon Musk. Der hat schon eine Empörung auch in Polen, muss man schon sagen, verursacht, also nach dieser letzten Veranstaltung mit AfD.
Ach, mit Alice Weidel
genau,
und Elon
also
Musk,
das, die Diskussion das quasi Pol hat das so ein bisschen in Polen Eindruck gegeben, dass es wirklich eine rechtsextreme Partei und dass Elon Musk genauso ist. Also diese Sprüche, dass Deutschland, also nach dem Vorbild von Donald Trump, dass Deutschland muss groß sein und so weiter und so weiter, dass Enkel oder die Kinder können nicht auf sich den Schuld nehmen und so weiter. Das ist alles zum Diskutieren, aber diese Parolen sind schon ganz klar. Aber muss man schon sagen, dass auch jetzt in Polen die Konföderation, das ist die Schwester, sozusagen Partnerpartei auf der europäischen Ebene von AfD, die wartet jetzt auch auf den Elon Musk.
Wie blickt man denn in Polen dann tatsächlich auf diese Debatten hier? Werden die gutiert? Sagt man hier, die Brandmauer, das ist schon okay? Also hat man da Sorge vor einer AfD oder teilt man da in Polen vielleicht auch viele Positionen?
Die Sache ist, dass in Polen dieses Brandmauer auf anderer Ebene durchläuft. Also nicht zwischen Rechtsextremen, nur zwischen Peace-Partei, die ist rechtskonservativ als Partei, und die Liberalen. Viele auch in Polen auf AfD anders blicken, genauso wie zu anderer Partei, zu BSW. Das sind die Parteien, die quasi wieder Kontakte mit Russland und mit Putin anfangen möchten. Polen ist wirklich durch die Geschichte zum Thema Russland wirklich sensibel und manchmal die Leute einfach nicht verstehen und nicht glauben, wie kann man besonders im Ostdeutschland so auf Russland schauen. Aber das hat auch mit einer Geschichte in DDR zu tun.
Wir diskutieren über die Bundestagswahl aus europäischer Sicht, und zwar aus der Außensicht mit unseren europäischen Nachbarn, Deutschland-Korrespondenten aus vier europäischen Ländern, aus Finnland, Anna Saraste, aus Polen, Tomasz Leimann, aus Frankreich, Pascal Thibault, und aus Österreich, Birgit Baumann. Und wir reden über den kranken Mann Europas, ein Spruch, der Jahrzehnte alt ist und der jetzt aber, glaubt man vielen, wieder zutrifft auf die deutsche Wirtschaft. Wie geht's ihr? Schlecht, sagt die Mehrheit der Deutschen auch in Umfragen. Meint damit gar nicht die persönliche wirtschaftliche Situation, sondern die Konjunktur, die drohenden, schon stattfindenden Arbeitsplatzabbauten, die hohen Preise, die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft, der Standort, alles meckert. Die Wirtschaftskonzepte der Parteien unterscheiden sich dann auch ziemlich grundlegend voneinander, die jetzt im Wahlkampf kolportiert werden. SPD und Grünen wird da überwiegend wenig zugetraut von den Wählern im Moment. Die FDP hat sich durch ihre Haltung in der Ampelregierung auch ins ziemliche Abseits manövriert. Tja, es heißt hierzulande immer, in Deutschland läuft es mit der Wirtschaft gerade besonders schlecht. Aber gucken wir uns mal um, in Österreich, in Frankreich und in Finnland zumindest hat man eigentlich die gleichen Konjunktursorgen, so wie ich das gesehen habe. Wie nehmen Sie das wahr? Hat Deutschland ein Sonderproblem, Pascal Thibault?
Also ein Sonderproblem, das es in Deutschland gibt, und das ist eigentlich seit der vor der Pandemiezeit, ist, dass das Wachstum sehr, sehr niedrig bleibt oder dass es eine Rezession gibt. Wir haben schon 2 Jahre Rezession hinter uns. Man weiß nicht, ob es dieses Jahr auch wieder ein Minus wird, während viele andere europäische Länder immerhin ein stärkeres Wachstum, Polen wesentlich mehr als viele anderen, Griechenland an der Spitze, so viel ich weiß, und in Frankreich auch steht das Wachstum besser da. Also das ist ein Unterschied. Ein Unterschied ist natürlich die mangelnden Investitionen jahrelang vom Staat und von den Bundesländern wegen der Schuldenbremse im Gegensatz zu anderen Ländern, was auch dazu führt, dass der Standort Deutschland für manche Unternehmen, Investoren aus dem Ausland und nicht nur weniger attraktiv ist. Es gibt die sehr komplizierte Umgestaltung des Energiestandorts, natürlich auch mit dem Weggang der Energielieferungen aus Russland, die alles verteuert hat, was sowieso schon teurer war als anderswo. Und das ist natürlich auch eine Hypotheke für die Zukunft. Das Problem hat zum Beispiel ein Land wie Frankreich mit dem Atom nicht. Genau, also das sind Punkte, die vielleicht Deutschland mit von anderen Nachbarn unterscheidet. Dafür gibt es natürlich anderswo andere Probleme. Frankreich hat ein sehr hohes Haushaltsdefizit, womit es fertig werden muss, und das, aber die Deutschland hat immerhin ein paar Sonderprobleme im Gegensatz zu anderen.
Sonderprobleme? Hohe Schulden, da denke ich gerade an Finnland. Ich habe gelesen, es gibt, glaube ich, kein europäisches Land mit einem höheren Verschuldungsgrad, auch Neuverschuldung als Finnland. Wirtschaftlich läuft es jetzt auch nicht so wahnsinnig rund. Da hat man auch so seine Sorgen. Wie blickt man dann da auf Deutschland und auf eine Schuldenbremse? Wie sieht man das aus finnischer Sicht, Anna Saraste?
In Finnland läuft es eben auch nicht so rund und es werden zum Beispiel auch viele Sozialleistungen aktuell gekürzt von der rechtspopulistischen Regierung, und das sorgt auch für viel Unruhe. Und natürlich, Deutschland ist auch unser wichtigstes Exportland, also ähnlich wie mit Österreich. Das hat sich so im Laufe der letzten Jahre entwickelt, weil eben auch weniger Handel mit Russland stattgefunden hat, schon seit der Krim-Annexion und den Sanktionen damals. Aber man sieht vielleicht, was man in Finnland, worüber man immer wieder staunt, sind diese Abhängigkeiten, die sich Deutschland schon auch irgendwo gebaut hat. Und das ist natürlich nicht nur im Energiesektor, worauf ich so ein bisschen warte, aber das hat vielleicht auch mit diesem selbstkritischen Charakter Deutschlands zu tun. Was Finnland dann irgendwann gemacht hat, seitdem der Ukraine-Krieg ausbrach und dann auch das, was noch, das wenige, was an Produktion zum Beispiel in Russland stattgefunden hat und so weiter, weggebrochen ist, gab es in Finnland große Kampagnen dafür, finnische Produkte einzukaufen. Also man hat gesagt, wählt die finnische Butter bitte im Supermarkt und so weiter. Und es gibt ja schon auch tolle und sehr, sehr hochwertige deutsche Produkte, die sind zwar teurer, also die deutschen Elektroautos sind teurer als die chinesischen, aber so eine Art Kampagne, wo mal die Deutschen sagen würden, hey, komm, wir packen unsere Wirtschaft hier zusammen an und wir kaufen mal so richtig deutsche Produkte und werben mit einer deutschen Flagge, dass das irgendwie deutsche Produkte sind. Also sowas wird gar nicht angekurbelt. Also man meckert dann halt auch schon viel und macht sich große Sorgen, aber halt so diese inländischen sozusagen, die Kaufkraft, die ist noch nicht so gezügelt.
Ja, es gibt ja auch die Vermutung, apropos meckern, dass die deutsche Konjunktur nur deswegen so flau ist, weil die Stimmung so flau ist, ja, dass man sie auch schlechter redet, als sie dann vielleicht dann tatsächlich ist. Wie sieht man das in Polen? Ja, auch ein reger Handelspartner mit Deutschland. Wird die deutsche Wirtschaft dann noch als der starke Partner wahrgenommen? Sie sagten schon vorhin, da hat sich vielleicht etwas gedreht.
Also ich würde sagen, natürlich, Polen schaut noch mit Sorge auf Deutschland, weil polnische Wirtschaft ist von Deutschland sehr abhängig. Das ist im Autoindustriebereich, das ist in vielen Bereichen. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Firmen und auch die Politik anschaue, ich glaube, dass irgendwann Polen wird das einfach nutzen, dass Deutschland schwach ist. Und da sieht man schon, dass es gibt Firmen, die mit Produktion aus Deutschland nach Polen gehen. Polen fängt an, besser zu sein. Was ich mir in Deutschland anschaue, wieso Deutschland so schlecht ist in Wirtschaft. Also meine Freunde sagen zu mir, ich bin nicht analog, ich bin digital. Und da würde ich einfach sagen, dass Digitalisierung in Deutschland ist einfach katastrophal. Dass solche Länder wie Finnland, wie kleine Länder wie Estland, Lettland, die sind mit Digitalisierung schon 20 Jahre weiter. Die Firmen, alles müssen analog erledigen.
Warum kriegt das denn nicht gebacken? Woran liegt das?
Ja. Weil Deutschen einfach, mein Gefühl ist, Deutschen sind sehr vorsichtig und der gute Spruch, was zum Beispiel in Polen, zahlt man überall mit der Kreditkarte oder mit Debitkarte. In Deutschland zahlt man immer noch oft mit Bargeld und was ist Bares, ist Wahres. Und wir sind in einer Welt, wo wirklich alles anders funktioniert. Und die Firmen haben ein Problem. Und der andere Problem ist Arbeitsmarkt. Das sind die Probleme für Fachkräfte, die einfach immer noch müssen lange, was ich schon gesagt habe, auf die blaue Karte warten, weil hier einfach die Schlangen sind sehr lange. Und noch ein Punkt ist die Tatsache, dass für ganz normale Leute lohnt sich nicht mehr arbeiten. Ich habe gestern mit KI ausgerechnet, wie viel bleibt übrig für eine Person, die 3.000 Euro brutto verdient und für Personen, die Hartz IV oder Bürgergeld jetzt hat. Also diese Person, die 3.000 Euro brutto verdient, die hat mehr in der Tasche um 340 Euro.
Blicken wir mal nach Österreich, Birgit Baumann, ja auch eng verwoben mit der deutschen Wirtschaft, mit ähnlichen Energieproblemen derzeit, zumindest was gekündigte Verträge aus Russland angeht, ja, aber mit einer großen Abhängigkeit. Versteht man da noch, warum die deutsche Wirtschaft nicht aus dem Quark kommt?
Nein, das macht uns eher etwas Angst, weil Sie haben zuerst das Wort Problem in den Raum gestellt und es klingt jetzt blöd, aber das Problem ist die schiere Größe Deutschlands, ne? Also das sind wir alle, die wir hier sitzen, sagen, ne, wir sind irgendwie so abhängig, die Wirtschaft ist abhängig, ne? Und wenn es ein so großes Land irgendwie nicht schafft, dann ist es so ein eine Kettenreaktion oder eine Angst. Ich meine, klar, Österreich hat schon in Osteuropa noch einige Absatzmärkte, aber trotzdem ist es wirklich abhängig von Deutschland. Und was man, also das Stichwort ist noch nicht gefallen, ich werfe es hier mal kurz in die Runde, Deutsche Bahn, ja. Also da lachen alle, genau. Also wenn Freunde kommen und dann mit der Bahn anreisen, ist der Opener. Um Gottes Willen, es war ein Wahnsinn, dies und das. Und man muss einfach sagen, also in Österreich setzt sich in die Bahn. Ich möchte jetzt hier nicht Werbung machen, aber das funktioniert, die sind pünktlich, da gibt es WLAN, keine Frage. Ja. Und in Deutschland, sie kriegen es nicht hin und es ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine Ratlosigkeit. Ja.
Ja, ratlos sind wir ja auch. Wir brauchen jetzt mal Expertise aus dem Ausland. Also was kann die deutsche Wirtschaft anders machen, besser machen, um wieder den Schwung zu bekommen?
Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die deutschen Infrastrukturen, die vernachlässigt wurden, wieder auf der Höhe sind. Und die Bahn ist natürlich ein gutes Beispiel dafür. Und das betrifft auch nicht nur den zivilen Bereich. Da könnte man auch ein Wörtchen reden über das Thema Verteidigung. Ich glaube auch, dass so schnell wie möglich diese Hypotheke mit den Energiepreisen, wenn nicht gelöst, weil das ist kurzfristig nicht zu machen, aber zumindest Preise, die müssen gemindert werden, damit die Industrie nicht abwandert. Und dann gibt es auch Faktoren, die nicht von Deutschland abhängen. Wenn ein Trump wieder zurück an die Macht kommt und weniger horrende Zölle einführt, dann ist es für eine Export Deutschland, jetzt sprechen wir über Probleme, die es noch nicht gibt, aber die sind vielleicht vor der Tür, dann ist es für eine Exportnation wie Deutschland natürlich besonders problematisch. Wie Sie auch gesagt haben, also ich finde nicht in den Programmen der Parteien, die jetzt anstehen, also die große Vision für die Zukunft oder außer, dass man Steuern senkt, das ist vielleicht nicht schlecht, aber was will man aus diesem Deutschland, was ist das Bild für Deutschland 2030 oder so? Zwar hat die CDU eine Agenda 2030, aber man muss, glaube ich, die Leute mitnehmen mit glaube ich, einigen Visionen und nicht nur sagen, wir schließen die Grenzen.
Ein Bestandteil der Vision 2030, der Agenda 2030 der CDU ist ja auch Rückkehr zum Verbrenner, zu den fossilen Rohstoffen. Ob das dann die Zukunft ist, bleibt mal abzuwarten. Aber Sie haben ein Stichwort genannt, Trump, der im Hintergrund agiert und wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung. Man kann es nur ahnen nach den Äußerungen. Unsere Wirtschaft treffen könnte, und zwar unsere, meine ich jetzt, europäische, also von allen Ländern natürlich. Und nicht nur die Wirtschaft, sondern ja auch in Sachen Verteidigung, da eine neue Linie fährt. Er hat schon gesagt, wenn die NATO-Mitglieder nicht allesamt 5% ausgeben, dann zieht er sich dann da auch zurück. Das könnte doch etwas sein, was uns jetzt eint und vielleicht die lahmen Deutschen dann auch mal wieder so richtig auf Vordermann kriegt. Sehen Sie da einen Weg dahin?
Ja, es gibt die Chance eines Rucks, wenn die Deutschen darüber hinaus die Europäer verstehen, dass man unbedingt sich zusammenschließen muss, dass man vorangehen muss mit Initiativen, mit europäischen Projekten. Da es mit 27 mit Sicherheit nicht morgen klappen wird, weil wir immer noch diese Troubleshooters à la Orban haben, glaube ich, dass es wichtig ist, dass manche vorpreschen oder zumindest die Initiative ergreifen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass über den klassischen Motto hinaus, Deutschland, Frankreich, dass das Weimarer Dreieck endlich an Bedeutung gewinnt mit kräftigen Initiativen zugunsten Europas. Ich denke, wenn drei die Initiative ergreifen, vorbrechen mit konkreten Maßnahmen, dann, ich will nicht sagen, dass die anderen sich unter Druck fühlen werden, aber es kann auch manche auch wieder beeindrucken, überreden und dann könnten sie vielleicht auch ihren Waggon hinter dieser Dreier-Lokomotive anschließen.
Ja, die Chance besteht ja schon länger. Deutschland, Frankreich, Polen, das Weimarer Dreieck. Anna Saraste?
Ja, also natürlich so Länder wie Finnland und im Norden Europa, wir warten ja darauf, dass Deutschland auch diese Führungsrolle einnehmen würde in der Verteidigungspolitik, aber vielleicht auch in anderen europäischen Fragen. Und Deutschland hat ja Verbündete und Deutschland hat ja auch Ressourcen, aber dass dann halt auch politisch sozusagen die Ansage kommt, so, jetzt wird hier europäisch kooperiert, wer wird jetzt die Munition herstellen, wer stellt die Panzer her und so weiter. Und eben diese Art von Führungsrolle könnte Deutschland deutlich stärker einnehmen und man wartet auch eigentlich darauf, dass man mehr noch diese europäische Stimme vielleicht vertritt, auch nach außen.
Das Weimarer Dreieck könnte ja, also wenn nicht Deutschland alleine, dann so eine Führungsstimme sein, haben wir ja gerade gehört. Polen würde sich das, glaube ich, auch sehr, sehr wünschen, schon mit ganz anderen Investitionen in Sachen Verteidigung, auch wegen der russischen Grenze natürlich. Thomas Leimann, ist es vorstellbar tatsächlich, dass Deutschland dort zusammen mit Polen, zusammen mit Frankreich das macht, was ja auf europäischer Ebene schon längst angedacht wurde von der Europäischen Kommission, nämlich eine gemeinsame Rüstungsindustrie aufzubaut, gemeinsam investiert, gemeinsam viel Geld dort reinsteckt und nicht nur national agiert?
Also auf jeden Fall Polen hat sich gewünscht tatsächlich, dass dieses Gleichgewicht verschiebt sich so ein bisschen nach Osten, wenn es um diese Ostpolitik, weil das wurde in Paris und in Berlin getrieben, lange Zeit. Jetzt mit Weimarer Dreieck, der reaktiviert wurde, ist schon wieder, natürlich, da kommen andere Töne, aber Polen auch denkt ein bisschen anders und sucht an andere Allianzen mit skandinavischen Ländern. Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist passiert, nachdem einfach in Warschau wurde wahrgenommen, dass Deutschland führt nicht diese wichtige Rolle, also diese wichtigste Rolle als ein Land, der ein Motor in diesen ganzen Verteidigung sein kann. Und kann man hier nicht die ganze Regierung einfach den Schuld schieben, weil die Grünen hatten und haben andere Positionen als zum Beispiel SPD. Und großes Vorwurf zum Scholz war, dass Scholz hat eigentlich nur agiert. Also er hat nie reagiert. Dass er selber immer gewartet, was Joe Biden sagt. Zum Thema Patriots, zum Thema Leopards. Das war immer diese Reaktion, okay, wir machen, weil Washington das gemacht hat. Und nicht nur Polen, aber viele andere Länder haben sich gewünscht, dass zum Beispiel diese Leoparden werden schneller geliefert in der Ukraine. Dass der Patriot-System wird da geliefert. Und die Frage ist natürlich, was Trump jetzt wird das wieder auf die Tafel bringen, ist die Tatsache, wie viel Gelder sollen solche Länder wie Deutschland für Verteidigung ausgeben? Wir sind bei 2%, aber wenn dieses Fonds mit 100 Milliarden Euro ausgegeben wird, Deutschland wird wieder weniger ausgeben. Mhm. Und quantitativ, das natürlich, Deutschland gibt mehr als Polen aus, aber dieses Thema wird noch.
Ja, das ist die politische Haltung, aber wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? In Deutschland kann ich sagen, ist sie sehr gespalten, was zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Da finden die Hälfte ist gut und wünschenswert, die Ukraine zu unterstützen, auch mit schärferen Waffen. Die andere Hälfte nicht so sehr, hat Angst vor einem Krieg, dass die NATO dort hineingezogen wird. Wie sieht man das in Polen?
In Polen, das ist ganz anders. Mhm. Dadurch, dass Polen hat die Grenze zu Russland und diese Gefahr ist mehr realistisch als in Deutschland. Natürlich nicht so realistisch wie in diesen baltischen Ländern. Aber in Polen ist einfach bewusst, dass ohne Ukraine werden wir keinen Frieden einfach in Europa haben. Und den Polen ist einfach bewusst, was Russland oder früher Sowjetunion hat einfach im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, was hat früher gemacht hat, dass diese imperiale Einstellung, die lebt in Russland. Und es gibt natürlich eine, kann man so sagen, es gibt viele Probleme zwischen Ukraine und Polen und das ist auch menschlich, dass die Polen langsam fangen an zu sagen, hey, wir haben zu viel Ukrainer hier oder wir müssen auch auf unsere Wirtschaft denken und so weiter und so weiter. Aber das ist wirklich etwas, was in Polen die Bevölkerung nicht versteht. Wieso in Deutschland, es gibt immer noch diese These, ja, wir sollen mit Putin arbeiten, wir sollen wieder Öl und Gas kaufen und ganz normal mit Putin arbeiten. Das ist so ein bisschen naiv wie bei Merkel. Die hat selber gedacht, sie kann Putin ein bisschen mehr menschlich machen.
Mhm. Obwohl diese Position vertritt ja in Deutschland auch nur das BSW, was jetzt in aktuellen Umfragen keine Chance hat, mehr in den Bundestag einzuziehen. Aber in der aktuellen Regierung, glaube ich, wird diese Haltung dann nicht so sehr vertreten. Aber ein Blick noch nach Österreich als Land mit nicht überbordender Verteidigung, um es mal so zu sagen, ja. Wie sieht man das dort, diese deutschen Bemühungen oder Nichtbemühungen, sich da in irgendeiner Weise zu positionieren und noch keine klare Linie gefunden zu haben?
Ja, also wir sind da ein bisschen außen vor, muss ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind neutral. Ne? Das gehört zur österreichischen DNA. Also es ist auch kein NATO-Beitritt geplant. Insofern schauen wir da ein bisschen von der Seitenlinie zu. Argument in Österreich ist auch, wir sind ja von lauter friedlichen Nachbarn umgeben. Also insofern wäre es auch nicht so wichtig, dass man irgendwie einem Verteidigungsbündnis beitritt. Aber es wird schon interessiert geschaut, wie sich Deutschland verhält. Und ich glaube, es war ein Politiker aus deinem Land, der einmal gesagt hat, mehr als ein Deutschland, das führt, fürchte ich, ein Deutschland, das nicht führt. Und das sieht man in Österreich schon auch so. Ne?
Also, Polen war das jemand, ja?
Wer war das?
Ich weiß nicht, ob das war der Tusk oder Sikorski.
Ja, genau, ja. Und das sieht man schon in Deutschland, in Österreich ein bisschen ähnlich. Einerseits mag man die Dominanz des großen Bruders, wie Deutschland bei uns in Österreich heißt, nicht so gern. Ne? Aber andererseits, wenn Deutschland nichts tut, dann ist Österreich auch so ein bisschen in der Lähmung und weiß nicht, was es machen soll. Also insofern wären wir doch auch sehr interessiert, dass es Initiativen gibt, wo Deutschland wieder mal durchaus gern mit Frankreich ja, das Ruder an sich reißt.
Ja. Wir sehen viele Baustellen, haben wir jetzt besprochen, miteinander und wie unterschiedlich man dann auch da drauf guckt aus den jeweiligen Ländern. Zum Schluss würde ich gerne einen Blick werfen, was sich unsere europäischen Nachbarn von einer künftigen deutschen Regierung denn als erstes erhoffen für eine Entwicklung. Was ist zentral im Spiegel dort in den Ländern, in Finnland, Anna Saraste?
Ja, ich glaube, Finnland macht sich am meisten Sorgen um eben diese Ukraine-Hilfen. Also das ist bestimmt die Bitte Nummer eins von Finnland an eine zukünftige deutsche Regierung, doch bitte weiter die Ukraine zu unterstützen. Also da, ähnlich wie in Polen, man sieht schon, dass auch die Zukunft eines freien Europas eben an dem Schicksal von der Ukraine hängt, auch eben ohne, dass da auch territorial etwas abgegeben wird an Russland und da stützt man sich schon sehr auch auf Deutschland und weiterhin die Unterstützung. Und Deutschland ist ja ein sehr großer Unterstützer der Ukraine immer noch, als zweitgrößter Waffenlieferant nach den USA. Mhm. Und wenn das wegfallen würde, da würde schon vieles anders aussehen müssen in Europa.
Thomas Schleimann, der größte Wunsch an eine künftige deutsche Regierung seitens der Polen?
Also auf jeden Fall Ukraine. Das ist ein wichtiges Thema, aber auch Migration. Und ich meine hier, dieses Thema Grenze wird noch kommen. Also diese Empörung in Polen ist groß, dass die Grenze einfach quasi durch Deutschland geschützt wird. Und mehr Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene. Weil muss man schon sagen, dass Donald Tusk und Olaf Scholz haben nicht so gut zusammengearbeitet. Da gab es keine Chemie, da habe ich schon sofort gesehen. Die Frage ist, wer wird der neue Kanzler? Und ich glaube, mit Friedrich Merz wird es einfacher, weil das sind die Parteien, die zusammenarbeiten. Aber auf jeden Fall diese zwei Themen und Wirtschaft auf jeden Fall.
Viele Themen. Pascal Thibault, der Blick nach Frankreich und der größte Wunsch der Franzosen an eine künftige deutsche Regierung.
Der größte Wunsch, glaube ich, in Paris ist, dass man eine deutsche Regierung hat, mit der man leichter arbeitet, mit der man Initiativen ergreifen kann, mit der man Europa voranbringen kann, natürlich am besten auf Basis der französischen Vorschläge, logisch. Ich glaube, man wird in Paris wie anderswo Olaf Scholz nicht nachtrauen und man hofft, glaube ich, natürlich ganz diskret auf einen Kanzler Friedrich Merz und viele sehen ihn ein bisschen zu Recht oder nicht zu Unrecht als der Erbe der rheinischen Christdemokraten à la Adenauer und Kohl und hoffen, dass es vielleicht besser klappt, vielleicht indem man sich klipp und klar die Meinung oder die Unterschiede vielleicht über diese Unterschiede spricht, aber besser so als mit einem Kanzler zu arbeiten, der nichts sagt.
Herr Friedrich Merz stammt aus dem Sauerland, ein bisschen näher an Frankreich, ja, als Olaf Scholz geboren zumindest. Birgit Baumann, was erhoffen sich die Österreicher von einer künftigen deutschen Regierung?
Ich kann es kurz machen, bringt die Wirtschaft zum Laufen, saniert euer Land und schickt uns bitte keine Geflüchteten an der Grenze zurück.
Arme Wünsche. Vielen Dank für diese spannende Runde mit dem Außenblick auf unseren Bundestagswahlkampf und auf das, was dreut. Der Blick aus Österreich war das von Birgit Baumann vom Standard. Der Blick aus Frankreich von Pascal Thibault von Radio France International. Der Blick aus Finnland von Anna Saraste von MTV3, dem Fernsehsender. Und aus Polen der Blick von Thomas Schleimann von TV Polsat. Vielen Dank. Danke. Das rbb24-Inforadio-Forum mit einer Debatte über den Bundestagswahlkampf aus europäischer Außensicht. Es wurde aufgezeichnet, bevor über Anträge und Gesetzentwurf der Union über die Migrationspolitik im Bundestag abgestimmt wurde. Mein Name ist Sandra Schwarte. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
rbb24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.